Ein dunkles Verhängnis bewahrt Hitler vor allen Anschlägen auf seine Freiheit und sein Leben. Von den verschiedensten Gruppen werden im Laufe der Jahre Attentate versucht, vor allem von jüngeren Offizieren. Die Zeit drängt zu ganzen Maßnahmen. Deshalb einigen sich 1943 die einflussreichen militärischen und zivilen Widerstandskreise über ein gemeinsames Vorgehen. Als neue treibende Kraft tritt zu den Verschwörern der Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg. Mit den Generalen Olbricht und von Treskow arbeitet er die für den Umsturz im ganzen Reich notwendigen militärischen Maßnahmen aus. Ihre zeitliche Koordinierung mit dem geglückten Attentat ist das Hauptproblem. Als neue Anschläge scheitern, kommt es zu Pannen, die nur mühsam getarnt werden können. Anfang 1944 verhaftet die Gestapo Graf Moltke und den Abwehrchef Admiral Canaris. Aber das ist nur der Auftakt für weitere Festnahmen. Inzwischen verschlechtert sich Deutschlands militärische Lage dermaßen, dass es höchste Zeit wird, den Krieg zu beenden. Im März 1944 unterrichtet Hitlers engster militärischer Berater, Generaloberst Jodl, die Gauleiter hinter verschlossenen Türen über die wahre Lage.
Der Russe hat seinen Ansturm fortgesetzt. Ununterbrochen läuft der Angriff bald hier, bald dort, seit dem Mitte Juni vorigen Jahres. Durch das zähe und notwendige Festhalten, besonders im Süden der Ostfront, war schon vor Monaten eine Situation entstanden mit einem rechten Flügel ganz weit im Osten und einem ganz weit zurückgebogenen linken Flügel, die ich für auf die Dauer kaum haltbar hielt. Heute ist das in noch ausgesprochenerem Maße der Fall.
3 Monate später, nach der Landung der Alliierten in Frankreich, muss auch Hitler vor den in Berlin versammelten Wehrwirtschaftsführern zugeben:
Es sind nun sehr schwere Rückschläge eingetreten. Der schwerste Rückschlag überhaupt. Der Gegner hat unseren U-Boot-Krieg zunächst lahmgelegt. Völlig, man kann sagen, ausgeschaltet. Zweitens, er hat eine Massenproduktion von Flugzeugen begonnen, die als Massen und zu erdrücken geeignet sind. Drittens, er hat eine Massenproduktion von Panzern begonnen. In Russland vor allem der T-34, eine Überraschung sondergleichen.
Dennoch hält er verbissen an seiner Illusion vom Endsieg fest.
Die Wiederherstellung des völligen technischen Gleichgewichts wird unter allen Umständen uns wieder die Voraussetzung geben, das ganze Feuer des Krieges herumzureißen. Wir glauben ja nicht, dass das, wenn irgendwo ein Rückschlag eintritt, dass wir auch nur im Geringsten an eine Kapitulation und so etwas Ende denken, geradezu lächerlich.
Am 1. Juli 1944 wird Oberst Graf Stauffenberg zum Chef des Stabes des Ersatzheeres ernannt. Als einziger aus dem Kreis der Verschwörer kann er jetzt regelmäßig an Hitlers militärischen Lagebesprechungen teilnehmen. Selbst im Führerhauptquartier Wolfschanze bei Rastenburg in Ostpreußen schöpft niemand Verdacht, wenn der junge und energische Offizier die sorgfältig bewachten Sperrzonen passiert. Stauffenberg ist als hervorragend tapferer Soldat bekannt und außerdem seit seiner Verwundung ein Krüppel, der keine Pistole mehr handhaben kann. Trotzdem entschließt sich Stauffenberg, die einzigartige Gelegenheit, Hitler ganz nahe zu kommen, für ein Attentat auszunutzen.
Wir haben uns vor Gott und unserem Gewissen geprüft. Es muss geschehen, denn dieser Mann ist das Böse an sich.
Am Morgen des 20. Juli 1944 fliegt Stauffenberg zum Führerhauptquartier nach Ostpreußen. In seiner Aktentasche verbirgt er die Bombe. In der folgenden Nacht tönt aus den Lautsprechern die Stimme Adolf Hitlers. Brüchig, abgehackt.
Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Ich weiß nicht, zum gewissen Male wurde ein Attentat auf mich geplant und zur Ausführung gekommen ist. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu begleiten und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung auszurauben.
An 2 Zufällen ist der Anschlag gescheitert. Wegen Bauarbeiten hat man die für den 20. Juli angesetzte Besprechung aus dem massiven, fensterlosen Betonbunker in eine leichte Holzbaracke verlegt. Trotzdem hält Stauffenberg den Explosionsdruck der Sprengladung für völlig ausreichend und stellt die Aktentasche neben Hitler unter den schweren Eichentisch. Dann verlässt er den Raum. Es ist jetzt 12.40 Uhr. Noch 2 Minuten. In diesen 2 Minuten schiebt Oberst Brandt ahnungslos die Tasche auf die andere Seite des massiven Tischsockels. Das kostet sein Leben und das bewahrt Hitler vor dem sicheren Tod.
Die Bombe, die von dem Obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, platzierte 2 Meter an meiner rechten Seite. Sie hat eine Reihe von mir folgenden Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt. Nur ganz kleine Hautabschürfungen, Prellungen oder Verbrennungen.
Stauffenberg hat aus einiger Entfernung die heftige Explosion beobachtet. Mehrere Personen werden aus der zerstörten Baracke herausgeschleudert. Von Hitlers Tod überzeugt, fährt er zum bereitstehenden Kurierflugzeug. General Fellgiebel blockiert inzwischen alle Nachrichtenverbindungen des Führerhauptquartiers mit der Außenwelt, damit General Olbricht und seine Freunde in der Berliner Bendlerstraße vom Allgemeinen Heeresamt aus ungehindert ihre Maßnahmen für den Umsturz treffen können. Die Nachricht vom Misslingen des Attentats muss aber sehr bald zu Olbricht gelangt sein. Jedenfalls wird die unter dem Stichwort Walküre vorbereitete Alarmierung des Heimatheeres erst ausgelöst, als sich Stauffenberg 3 Stunden später vom Berliner Flugplatz Rangsdorf aus telefonisch meldet und erregt zum Handeln drängt. Hitler sei wirklich tot. Mit dieser Nachricht versucht General Olbricht nun, den Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Fromm, für den Staatsstreich zu gewinnen. Fromm erfährt aber durch telefonische Rückfrage im Führerhauptquartier bei Generalfeldmarschall Keitel, Hitler sei nur leicht verwundet. Den anschließenden Wortwechsel hat ein Augenzeuge dem Volksgerichtshof geschildert.
Weiter kam die Äußerung des Generaloberst Fromm, dann müsse doch irgendjemand aus der Umgebung des Führers dabei beteiligt gewesen sein.
Dann müsse doch jemand aus der Umgebung des Führers dabei beteiligt gewesen sein.
Worauf Stauffenberg sich etwas aufrichtend mit schrecklicher Stimme antwortete, er selbst sei es gewesen. Stauffenberg erklärte mit einer ganz kolossalen Sicherheit, der Führer ist tot.
Fromm bleibt bei seiner Ablehnung und wird festgenommen. Generaloberst Beck entscheidet, alle Maßnahmen für den Staatsstreich seien trotz des Zeitverlustes und ohne Rücksicht auf den Ausgang des Bombenanschlages auszuführen. Durch Fernschreiben und Ferngespräche werden die Befehlshaber der Wehrkreise aufgefordert, sich dem neuen Staatsoberhaupt, Generaloberst Beck, und dem neuen Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Feldmarschall von Witzleben, zu unterstellen.
Unter dem Vorwand, die politische Führung des Reiches schützen zu müssen, gaben sie die, wenn noch nur ganz kurze Zeit im Besitz des Apparates in der Bendlerstraße waren, dem Berliner Wachbataillon den Befehl, das Regierungsviertel zu zernieren,
berichtet Goebbels. Hitler, Himmler und Keitel treffen ihre Gegenmaßnahmen. Ein besonderes Verhängnis will es, dass ein Hitler-treuer Offizier, Major Ernst Rehmer, soeben den mitverschworenen Kommandeur des Berliner Wachbataillons abgelöst hat. Der nationalsozialistische Führungsoffizier des Bataillons bringt Rehmer zu Goebbels, der, es ist inzwischen 18.35 Uhr, schon längst vom Scheitern des Attentats weiß. Goebbels stellt sofort ein Ferngespräch mit Hitler her. Rehmer kann selbst mit ihm sprechen.
Der Führer sagte, hören Sie mich? Erkennen Sie auch meine Stimme? Ich antwortete ihm, jawohl, mein Führer. Er gab mir seine klaren, eindeutigen, jeden Zweifel ausschließenden Befehle.
Gegen 22 Uhr bricht ein schwer bewaffneter Trupp jüngerer Offiziere in die Zentrale der Verschwörer in der Bendlerstraße ein mit dem Ruf für oder gegen den Führer. Die vollständig Überraschten sind nach kurzem Schusswechsel überwältigt. Stauffenberg wird dabei verwundet. Generaloberst Beck verletzt sich schwer bei dem Versuch, Selbstmord zu begehen und erhält den Gnadenschuss. Mit auffälliger Hast verkündet der inzwischen wieder befreite Generaloberst Fromm 4 standgerichtliche Todesurteile. Gegen Mitternacht werden Oberst Graf Stauffenberg, General Olbricht, Oberst Merz von Quirnheim und Oberleutnant Werner von Haften von einem Exekutionskommando erschossen. Stauffenberg stirbt mit den Worten: Es lebe unser heiliges Deutschland. Während in der Nacht vom 20. zum 21. Juli Himmlers Sicherheitsdienst alles durchsucht, erfährt das deutsche Volk aus dem Munde seines Führers:
Der Kreis, der sich unser Patron darstellt, ist ein denkbar kleiner. Er hat mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen Heer gar nichts zu tun. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden.
Aber so klein und unbedeutend, wie Hitler ihn hier der Öffentlichkeit hinstellt, ist dieser Kreis nicht. Zwei Wochen später sagt Himmler hinter verschlossenen Türen vor den Gauleitern der Partei die Wahrheit.
Die Gefahr der Gesamtverschwörung war riesengroß. Wie klar Sie es mit uns meinten, das können Sie aus den Plänen sehen. Verhaftung jedes Kreisleiters, jedes Gauleiters, Aufhebung jeder Dienststelle, Besetzung in Berlin, Reichsführung SS, Reichssicherheitshauptamt, Gauleitung, Aushebung Dr. Goebbels und so weiter und so weiter. Es war die ganze Partei, die gesamte Bewegung gemeint.
Hitler beruft aus gefügigen Feldmarschällen, Generalobersten und Generalen einen sogenannten Ehrenhof des Heeres. Sein einziger Zweck ist, die angeklagten Offiziere im Schnellverfahren aus dem Heere auszustoßen, damit Roland Freisler sie wie Zivilpersonen vor dem Volksgerichtshof aburteilen und an den Galgen bringen kann. Am 6. August 1944 steht Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben in schäbigem Zivilanzug mit rutschenden Hosen, Krawatte und Hosenträger hat man ihm weggenommen, vor dem Volksgerichtshof, vor Roland Freisler.
Dann haben wir auf der Dienststelle etwas erfahren. Der Dienststelle draußen. Was haben Sie da erfahren? Wir waren da.
Was haben wir mal erfahren?
Wagner war dort. Na, dann hat der Wagner gesagt, wohin möchten Sie fahren? Soll nach Berlin fahren? Sie sehen Kicke fahren zu? Bellerstraße. Wen schlafen Sie dort?
Das darf ich weg.
Ja?
Öffner, Olbers, Straßenberg, Metz.
Nun war ja alles besser. Jetzt schildern Sie knapp, was Sie nur in der Felderstraße erlebt haben.
Herr Beck hat mir zunächst erklärt, warum er den Putsch ausgelöst hätte.
Beck hat erklärt, warum er den Putsch ausgelöst hätte. Warum denn?
Er hielt es jetzt für unbedingt die letzte
Rede. Er hielt es für die letzte Stunde. Er war ein derartig feiger Detektivist, dass er dies ist der Ausweg aus dem Kriege. Wir haben so ein paar schleimige Kurfürsten dann Intellektualisten vor dem Mund gehabt, die genau dieselbe Idee hatten, genau dieselbe Idee. Nun, haben sie sich bloß aufgeregt, aber damit sie sehen, was sie für Kumpanen haben.
Schon zwei Tage später wird Erwin von Witzleben mit 7 weiteren Angeklagten zum Tode verurteilt und qualvoll erhängt. Hitler hat den Volksgerichtshof angewiesen, rasch und mit äußerster Härte zu arbeiten. Die Angeklagten sollen nicht viel zu Worte kommen. Das zu verhindern, ist Roland Freisler der richtige Mann. Nach Feldmarschall von Witzleben steht der Chef der Organisationsabteilung im Generalstab, Generalmajor Helmut Stief, vor Freisler.
Haben Sie auch mit dem General Wagner über diesen Komplex gesprochen?
Jawohl. Und zwar mit dem habe ich darüber gesprochen, an Ausnahme November oder Dezember vorigen Jahres.
Ja. Er war zu Willen.
General Wagner ist voll in Willen.
Eben.
Ich habe mich an ihn als den älteren Kameraden gedacht. Hier ist er nicht.
Ich kann wieder was sagen. Funktor. Als die älteren Kameraden.
Genau.
Als die älteren Verbrecher, die von denen Sie wissen, dass ihr ein Mordplan auf dem Führer kennt, ist niemand das Kamerad, der ist, wie die alten Deutschen sagten, volksfrei. Also Sie haben ihn als den älteren Mitverbrecher betrachtet.
Nein, ich habe es nicht aus Verbrechergründen.
Nein, weil Sie eben auf diese Gebiete wie ein Homosexueller abhaken sind. Nein. Hier gibt es nur unsere Meinung, keine andere. Hier gilt nur die nationalsozialistische Anschauung.
Eine Woche später vertritt Oberreichsanwalt Lautz die Anklage gegen den Oberstleutnant Klamroth.
Der Angeklagte, Bernhard Klamroth, hat an jenem Abend in einem Casino des Führerhauptquartiers teilgenommen, an einer Besprechung, die er sofort sehen musste, verräterische Offiziere, der damalige Angeklagte, jetzt verurteilte Angeklagte Stief, das Wort sprach. Die Lage ist schlecht, aber wir Generalstäbler, wir werden es nicht mehr zulassen, dass wie im letzten Kriege das Erbe vertan wird, dass die Machtmittel des Reiches verarscht werden. Wenn nicht anders, dann gegen diese Führung.
Kann man da noch sagen,
der Kreis, die sich unser Patron darstellt, ist ein denkbar kleiner. Er hat mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen Heer gar nichts zu tun.
Wieder ist es Himmler, der die Gauleiter aufklärt.
Es werden dem großen Prozess dann sicherlich eine ganze Anzahl kleinerer Prozesse folgen. Denn ich bin absolut fest entschlossen, jedem Würzelchen nachzugehen, das in das Ministerium, in jene Sparte, in jene Sparte, in jene Sparte, in jene Sparte hereinführt. Das werden interessante kleine oder größere Aushebungen sein, wo man dann nun so die Verästelungen mal aushebt. Ich bin überzeugt, dass wir diese Verästelungen sind wir in der Wirtschaft, im Auswärtigen Amt, in den verschiedenen Ministerien. Die finden wir überall. Und da werden wir mit einer Emsigkeit und Fleiß, wenn wir das mal alles rausholen.
Und dazu setzt der Reichsführer SS seinen gesamten Polizeiapparat ein. Über 7000 Menschen werden im Zusammenhang mit dem 20. Juli verhaftet und nahezu 5000 hingerichtet. Ununterbrochen tagt der Volksgerichtshof und fällt Todesurteil um Todesurteil. Unter einem Präsidenten, der es versteht, seine Opfer seelisch zu zerbrechen. Hier widerfährt es dem Grafen Helldorff, dem ehemaligen SA-Führer und Polizeipräsidenten von Berlin.
Sehen Sie, das hat gewiss nicht mehr viel zu tun mit dem Maße Ihrer Schuld. Aber hier tritt in zwei Männern der Unterschied in dem Glauben und in der Treue und in dem Verrat des Ungläubigen. Der hat dramatisch hervor für jeden, der eine innere Dramatik versteht. Versteht ist falsch, begreift, fühlt, dass ich das doch hervorheben muss. Erinnern Sie sich dieser Szene noch?
Das ist möglich, Herr Präsident, das ist so.
Es ist so. Wo gingen die anderen hin?
Die drei Herren fuhren zu Dr. Goebbels.
Sie gingen zum Gauleiter, zum Reichsminister Dr. Goebbels. Sie gingen aus dem Glauben heraus den Weg der Pflicht. Sie blieben aus dem glaubenlosen Intellektualismus heraus zersetzt, weiter den Weg des Verrats. Sie haben uns eine Erklärung für Ihr Verhalten zu geben versucht, indem Sie uns sagten, ich gestehe, dass ich nicht bedingungslos glauben kann, das heißt, dass ich überhaupt nicht glauben kann. Sie haben uns erklärt, Sie daraus den inneren Halt verloren haben. Und ich frage nur jetzt, wo Sie sehen, was angerichtet ist, denn das sehen Sie ja auch. Was sagen Sie zu Ihrer Tat? Nun auch den Mut, das zu sagen, wo Sie jetzt sehen, was angerichtet ist.
Dass ich treulos geworden bin.
Das hat ja nun niemand gehört.
Dass ich treulos geworden bin.
Dass Sie treulos geworden sind, das ist negativ. Positiv heißt es ein Verräter. Ja oder nein? Wie?
Ja.
Ja. Sind noch weiter.
Es ist immer das Gleiche. Wenn der Präsident dieses Blutgerichts die Angeklagten durch seelische Martern bis an den Rand der Selbstaufgabe getrieben hat, erhebt sich der Vertreter der Anklage um ihren Tod zu fordern. Hier der Oberreichsanwalt Lautz.
Sprecher des Volksgerichtshofs des Großdeutschen Reiches. Nunmehr zum dritten Mal hat sich der erste Senat des Volksgerichtshofs befassen müssen mit den ungeheuerlichen Vorgängen des 20. Juli 1944. In zwei Punkten das Bild der heutigen Verhandlung etwas Besonderes ergeben, was ich an die Spitze meiner Ausführung stellen möchte. Das ist zunächst das eine, dass heute ein Angeklagter vor Ihnen gestanden hat, meine Herren Richter, bei dessen politischer Vergangenheit man es für ausgeschlossen gehalten hätte, meinen Angeklagten Hellor. Und das zweite, dass einer der Angeklagten es gewagt hat, über seine Einstellung zu Führer und Volk hier eine Erklärung abzugeben, die alles das in den Schatten stellt, was wir bisher auf dem Gebiet gehört haben. Obwohl ihm das Bewusstsein inzwischen wach geworden wäre, dass er der Vollstrecker alles Bösen mit seiner Tat geworden war. Meine Angeklagten von Haften.
Die Erklärung von Haftens ist nicht erhalten geblieben. Aber die Worte des Anklägers bestätigen die Berichte, dass der junge Diplomat auf Freislers Frage, warum er seinem Führer die Treue gebrochen habe, diese Antwort gab.
Weil ich Adolf Hitler für den Vollstrecker des Bösen in der Geschichte halte.
Das gespenstische Spiel des Schauprozesses wird vollends deutlich mit dem Schlussplädoyer des Pflichtverteidigers. Immer wieder endet es mit den gleichen Worten.
Meine Richter des Volksgerichtshofs, ich kann auch hier wiederum keinen Antrag stellen, der dem Antrag des Herrn Anklagevertreters von dem Antrager abweichen kann. Ich kenne die Rechtsprechung. Wir wissen, was der Gesetzgeber als einzig mögliche Strafe hier vorgesehen hat. Und es bleibt mir auch in diesem Fall nichts anderes übrig, als den Volksgerichtshof um ein gerechtes Urteil zu bitten.
Um ein gerechtes Urteil.
Alle vier haben also ehrlos für immer, statt treu wie das ganze Volk, dem Führer folgend, für unser Leben und unsere Freiheit zu kämpfen, alles, was wir sind und wofür wir leben, das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich an unsere Feinde verraten. Sie werden mit dem Tode bestraft.
Im Zuchthaus Berlin-Plötzensee gehen die Verurteilten ihren letzten Gang. Kurz vor seiner Hinrichtung schrieb Graf Moltke seinen Söhnen zum Vermächtnis:
Ich habe mein ganzes Leben lang, schon in der Schule, gegen einen Geist der Enge und der Gewalt, der Überheblichkeit, der Intoleranz und des absoluten, erbarmungslos Konsequenten angekämpft, der in den Deutschen steckt und der seinen Ausdruck in dem nationalsozialistischen Staat gefunden hat.
Sie kämpften ohne Hilfe von innen oder außen, einzig getrieben von der Unruhe ihres Gewissens, sagte Sir Winston Churchill von diesen Männern und Frauen. Und darin ist alles beschlossen. Ihre sittliche Lauterkeit und Unbedingtheit, ihr nahezu aussichtsloses Wagnis des Ringens und ihre Einsamkeit inmitten einer stumpf gewordenen Welt.
Unser Herz selber weiß wohl um die vorwurfsvolle Frage, ob das alles, was geschehen ist, geschehen wäre und noch geschehe, wenn unsere brüderliche Liebe treuer gesorgt und tapferer gewagt hätte.
Wer solche Worte in seinem Herzen bewegt, kann den Aufstand des Gewissens nicht mit der Elle des Erfolges allein messen. Denn noch ehe er an der Übermacht Hitlers scheiterte, haben die Männer, um die es hier geht, bekannt:
Vielleicht ist der Erfolg unserer Aktion gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass man später einmal sagen kann, es gab in Deutschland Männer und Frauen, die gegen den Terror und das Unrecht kämpften und dafür ihr Leben ließen.